Domradio, das Thema.
Am Anfang dieser Beziehung, über die wir heute hier im Domradio in den kommenden 2 Stunden sprechen wollen, steht das Grauen, nämlich der Holocaust. Es geht um die Beziehung zwischen Israel und Deutschland. Nämlich vor 50 Jahren haben die Bundesrepublik und der Staat Israel ihre Beziehungen aufgenommen. Und über die Entwicklung dieser Beziehungen wollen wir sprechen in den kommenden 2 Stunden. Am Mikrofon ist Christian Schlegel. Hallo. Sie hören das Thema hier im Domradio zu 50 Jahren deutsch-israelisch-diplomatische Beziehungen. Am 12. Mai 1965 passierte nämlich etwas, was sich im Vorfeld kaum jemand hätte vorstellen können. Deutschland und Israel nahmen nur 20 Jahre nach dem Ende des Krieges und der Shoah wieder Beziehungen miteinander auf. Dabei wollte man eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. In Israel herrschte nach wie vor eine tiefe Ablehnung des einstigen Tätervolks und auch in Deutschland saßen in vielen hohen Posten immer noch Alt-Nazis. Außerdem wollte man auch nicht den Spiegel der eigenen Vergangenheit vorgehalten bekommen. Und trotzdem besiegelten Kanzler Ludwig Erhard und Ministerpräsident Levi Eschkol am 12. Mai 1965 offiziell die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bis dahin war es ein weiter Weg.
Also mir war klar, dass ich mit Deutschland nie irgendeinen Kontakt haben würde oder mit deutschen Menschen.
Erinnert sich Avi Primor. Er wuchs in Tel Aviv auf und dass er einmal Botschafter in Deutschland werden würde, für ihn damals undenkbar. Denn wenige Jahre nach der Shoah galt Deutschland vielen Juden als geächtetes Land. Deutsch war aus dem öffentlichen Leben verbannt worden. In den Reisepässen der neuen israelischen Staatsbürger stand drin, gültig für alle Länder, außer für Deutschland. Doch so groß die Ablehnung alles Deutschen auch sein mochte, der junge israelische Staat stand nach dem Unabhängigkeitskrieg und den Einwanderungswellen am Rande der Pleite. Deshalb war Präsident Ben-Gurion für die pragmatische Lösung deutsches Geld in Form von Reparationszahlungen. Die Frage sorgte für tumultartige Auseinandersetzungen vor und in der Knesset. Menachem Begin, der spätere israelische Ministerpräsident, zählte zu den entschiedenen Gegnern dieser sogenannten Shilumim. Ebenso zahlreiche andere Holocaust-Überlebende. Schier unerträglich erschien ihnen die Vorstellung, über den Wert des durch den Holocaust entstandenen Schadens verhandeln zu müssen. Und auch in der damaligen BRD gab es große Widerstände gegen solche Pläne. Doch Bundeskanzler Konrad Adenauer setzte sich durch. Er suchte die moralische Anerkennung der Westmächte.
Im Namen des deutschen Volkes sind aber unsagbare Verbrechen begangen worden, die zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichten, um damit den Weg zur seelischen Bereinigung unendlichen Leides zu erleichtern.
Am 10. September 1952 setzten er und Israels Außenminister Moshe Sharet ihre Unterschriften unter das Luxemburger Abkommen, das die Bundesrepublik zu Zahlungen und Investitionsgüter im Wert von 3,5 Milliarden D-Mark verpflichtete. Schon damals hätte Ben-Gurion gerne diplomatische Beziehungen zu Deutschland aufgenommen, als Brücke in den Westen, doch Adenauer wollte nicht.
Die Bundesrepublik befürchtete, dass die arabische Welt bei einem solchen Schritt die DDR anerkennen würde,
erklärte der Politikwissenschaftler Martin Kloke. Denn es galt die Hallstein-Doktrin, der Alleinvertretungsanspruch Deutschlands durch die BRD.
Und was tut man in so einer Situation? Man versucht also unterhalb des offiziellen diplomatischen Niveaus sich irgendwie zu verständigen. Und da hat es dann Geheimverhandlungen gegeben zwischen Franz Josef Strauß und Shimon Peres, wo sich Strauß dafür ausgesprochen hat oder ein Angebot gemacht hat, wir liefern Waffen an Israel heimlich. Und für diesen Deal werden wir die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, ja, vielleicht nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, aber zumindest auf lange Zeit erstmal vertagen.
Das ging gut, bis der Waffendeal 1964 aufflog. Die Araber sind empört. Ägyptens Präsident Nasser lädt daraufhin den DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht ein.
Die Tür öffnet sich und jetzt tritt Walter Ulbricht entgegen. Und aus der Menge singen immer wieder Zurufe und immer wieder Ovationen der Freundschaft.
Herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich bin sehr froh darüber, dass ich die Möglichkeit habe, Sie persönlich kennenzulernen und Ihr Volk näher kennenzulernen.
Ulbricht wird mit allen Ehren empfangen. Der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik ist dahin. Und Kanzler Ludwig Erhard entscheidet sich für die Flucht nach vorn.
Deutschland und Israel haben am 12. Mai 1965 diplomatische Beziehungen aufgenommen.
verkündet damals Regierungssprecher Karl Günther von Haase. Aber, so sagt der Politikwissenschaftler Kloke,
die Aufnahme diplomatischer Beziehungen war sozusagen nicht die Frucht moralischer Einsicht, sondern es ist im Grunde ein Kollateralschaden, weil eben dieser geheime Waffenhandel aufgeflogen ist. Man musste jetzt reagieren und man hat gesagt, jetzt können wir den Israelis diese Beziehungen nicht mehr vorenthalten.
Wieder kam es zu wütenden Protesten in Israel. Dass der erste deutsche Botschafter in Israel, Rolf Pauls, ehemaliger Wehrmachtsoffizier war, war dabei nicht gerade hilfreich.
Es fliegen auch einige Steine hier über die Mauer herüber und die Polizei versucht jetzt mit Knüppeln die Demonstranten wieder zurückzutreiben. Die Rufe, die man jetzt hört, sind Nazi, Nazi im Sprechchor.
Später glätten sich die Wogen und am Ende gelang Pauls trotz des schwierigen Anfangs eine gute Amtsführung. Rückblickend sagte er:
Im ganzen Ablauf der Geschichte nach dem Krieg muss man sagen, dass eigentlich gemessen an dem, was geschehen war, selbst 20 Jahre nach dem Krieg noch relativ früh war. Aber es war gut, es zu tun, denn eine ideale Zeit für die Aufnahme dieser Beziehung würde es nie geben, konnte es nie geben.
Wir haben es also gehört, die Aufnahme der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Und auf dieses Thema wollen wir gleich nochmal genauer gucken, und zwar mit Michael Mertes, der hier im Studio zu Gast ist. Er war Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem, und zwar von 2011 bis 2014. Mit ihm wollen wir gleich nochmal ein bisschen genauer über diese Anfangsjahre sprechen. Gleich hier im Domradio Thema. Das Thema im Domradio. Wir sprechen über 50 Jahre israelisch-deutsche diplomatische Beziehungen. In den 50er Jahren, wenige Jahre nach der Staatsgründung, galt Deutschland in Israel ja als geächtetes Land. In den Reisepässen stand damals noch gültig für alle Länder außer Deutschland. Und wir haben eben schon die Details dazu gehört. Michael Mertes, der von 2011 bis 2014 Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem war, hat sich viel mit der Beziehung zwischen Deutschland und Israel beschäftigt. Hallo, Herr Mertes.
Ja, guten Tag.
Geächtet war Deutschland bei Israelis in den 50er Jahren, so kann man es sagen. Was glauben Sie, was waren damals die Gefühle bei den Menschen in Israel?
Man kann diese Gefühle sehr gut nachvollziehen, wenn man sich einmal anschaut, die leidenschaftlichen Debatten in der Knesset vor Beginn der Verhandlungen über das Wiedergutmachungsabkommen. Es gab diejenigen, die sagten, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass eine israelische Delegation und eine deutsche Delegation zusammenkommen. Wir müssen eine Art Kontaktsperre über Deutschland, einen Bann über Deutschland verhängen. Das ist von dem Historiker Dan Diener in seinem soeben erschienenen Buch Rituelle Distanz sehr schön und eindrucksvoll beschrieben worden. Aber die Gründung des Staates Israel bedeutete auch etwas völlig Neues in der jüdischen Geschichte, in der neueren jüdischen Geschichte, nämlich die Gründung eines eigenen Staates. Und Staaten haben eben eine Staatsräson. Und aus Gründen der Staatsräson hat die Mehrheit der Knesset, hat die israelische Politik, hat Ben-Gurion gesagt, nein, wir müssen auch mit unseren ehemaligen Todfeinden uns zusammensetzen, weil diese Zusammenarbeit unsere Existenz sichert. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, zwischen Westdeutschland, sollte man genauer sagen, und Israel in den 50er Jahren maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der junge jüdische Staat, der allseits bedroht war, auch überleben konnte.
Die Beziehungen und die Stimmung gegenüber Israel, die war ja, wenn wir dann weiter blicken, ein bisschen nach dem Sechstagekrieg 1973 in Deutschland so gut wie nie wieder danach. Die Existenz des Landes musste damals gesichert werden. Warum war die Stimmung damals so gut und warum stürzte die Unterstützung zumindest in der Bevölkerung danach ab?
Ich kann mich selber noch sehr gut daran erinnern. Ich bin Jahrgang 1953 und habe die Begeisterung vieler Westdeutscher geteilt für Israel damals. Ich teile sie heute noch, wenn auch unter anderen Aspekten. Ich glaube, der Grund dafür ist gewesen, dass Israel wahrgenommen wurde als der kleine David, der sich gegen den großen Goliath verteidigt. Und was wir erlebt haben in den vergangenen 40 Jahren, das ist, dass sich diese Sichtweise umgekehrt hat. Überall in der Welt, nicht nur in Deutschland, neigen immer mehr Menschen dazu, Israel als Goliath wahrzunehmen und die Araber, insbesondere die Palästinenser, als den kleinen David. Das ist aus israelischer Sicht deshalb nicht ganz richtig, weil es nur 7 Millionen Juden in Israel gibt denen 380 Millionen Araber gegenüberstehen. Also aus israelischer Sicht besteht die David-gegen-Goliath-Konstellation weiter fort.
Das heißt, Sie glauben, dass es sozusagen da einen Instinkt gibt, immer den Kleineren aus Deutschland, aus deutscher Sicht zu beschützen sozusagen?
Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Motiv. Ein zentrales Motiv ist natürlich gewesen, das kann ich jedenfalls für meine Generation, die Nachkriegsgeneration sagen, dass wir groß geworden sind mit dem Gefühl einer besonderen Verantwortung für diesen Staat, der ja Heimstatt geworden ist für viele, die den Holocaust, die Shoah, die Katastrophe überlebt hatten.
Vielen Dank zunächst einmal an Michael Mertes. Er war von 2011 bis 2014 Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem. Und Sie bleiben bei uns im Studio, auch wenn ich mich gleich weiter unterhalte, mit dem ehemaligen israelischen Botschafter in der damaligen Hauptstadt Bonn. Viele kennen ihn, denn er ist schon damals und ist es auch noch heute ein beliebter Gast in Talkshows zum Thema. Es geht um Avi Primor, der in den 90er Jahren der Kopf der diplomatischen Vertretung für Israel in Deutschland war. Gleich mehr dazu. Das Thema im Domradio zu 50 Jahren deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen. Am 12. Mai war der Stichtag und wir sprechen darüber mit Avi Primor, denn er war von 1993 bis 1999 israelischer Botschafter in Deutschland und ist heute der Vorsitzende der Gesellschaft für Auswärtige Politik in Israel. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wie war eigentlich Ihre erste Begegnung mit einem Deutschen und wann war das?
Das war ganz unerwartet und widerwillig in der Elfenbeinküste in Afrika, in Westafrika, zu Beginn meiner Karriere in den 60er Jahren. Und das war ein Deutscher, der später bekannt geworden ist. Aber als ich nach Deutschland gekommen bin, als Botschafter, war er schon längst kein Deutscher mehr, sondern der Prinz Gemahl der holländischen Königin. Das war Klaus von Amsberg.
Traf er damals das Bild, das Sie hatten, von einem Deutschen?
Ich wollte ihn nicht kennenlernen. Er hat die Bekanntschaft erzwungen, was für uns beiden danach ein Segen war. Aber der Grund war, weil ich mit einem Deutschen nicht sprechen wollte, wie es typisch für Israelis in dieser Zeit war. Wir haben den Deutschen vorgeworfen, dass sie ihre Vergangenheit verdrängen würden, wenn nicht gar leugnen würden. Und wir sagten, mit Menschen, die ihre eigene Identität verschleiern, mit denen kann man keinen echten Dialog führen. Er hat aber das Eis gebrochen dadurch, dass er im Gegensatz zu dem, was wir erwartet haben, sofort mit uns, mit meiner Frau und mit mir die deutsche Vergangenheit angesprochen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit, ohne irgendetwas zu verschönern oder zu verschleiern. Und daraus entstand eine lebenslange, tiefgreifende Freundschaft. Aber Klaus von Amsberg war für mich nicht typisch. Wir hielten ihn für eine Ausnahme und nicht für einen echten Vertreter der damaligen deutschen Jugend.
Hat sich Ihre Einstellung seitdem geändert, bis Sie dann schließlich 1993 zum israelischen Botschafter nach Deutschland berufen worden sind? Oder kam das erst, als Sie dann tatsächlich in der Tätigkeit waren?
Nein, was mein Deutschlandbild geändert hat, waren verschiedene Entwicklungen in Deutschland. Das waren Entwicklungen, die wir leidenschaftlich verfolgt haben, wie die Deutschen sich allmählich geöffnet haben und ihre Vergangenheit wahrgenommen haben, nicht mehr verdrängt haben. Das war das Interesse in Deutschland für den Eichmann-Prozess in Israel. Das war der Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Das war dann die Jugendbewegung, die Studentenbewegung 68, die ihre Eltern und Lehrer aufgerufen haben, endlich mal die Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg zu erzählen. Und das war die deutsch-französische Freundschaft, die uns sehr, sehr beeindruckt hat. Das war die Europapolitik Deutschlands. Alle diese Sachen haben allmählich das Deutschlandbild bei uns total verändert, so dass als ich als Botschafter nach Deutschland gekommen bin, habe ich schon ein ganz anderes Deutschlandbild gehabt als in meiner Jugend.
Herr Primor, was würden Sie sagen? Wie ist der Stand nach 50 Jahren der israelisch-deutschen Beziehungen?
Ich habe ja jetzt eine Autobiografie veröffentlicht unter dem Titel Nie ist nichts ist jemals vollendet. Also das auch nicht. Aber sagen wir, dass Deutschland für uns der größte Partner weltweit nach den Vereinigten Staaten geworden ist. Das Land, mit dem wir am meisten und zwar in jedem Bereich kooperieren. Deutschland ist für uns unentbehrlich geworden. Wenn Sie die Meinungsumfragen sehen, die in den letzten Jahren, dann sind die meisten Israelis Deutschland Freunde geworden. Nicht alle, aber die ganz große Mehrheit haben ein sehr gutes Deutschlandbild. In Deutschland hat es sich eher verschlechtert, weil man die israelische Politik, nicht Israel als Land oder als Nation, aber die israelische Politik gegenüber den Palästinensern immer weniger versteht. Und das ist sogar eine Untertreibung.
Das vermengt sich ja und hat sich vermengt ja letzten Sommer mit verschiedenen antisemitischen Äußerungen auch auf der Straße, Demonstrationen. Die Frage um eine Lösung des Problems mit den Palästinensern beschäftigt viele Leute in Deutschland, auch in Israel natürlich. Wird Deutschland da eine Schlüsselrolle spielen in der Zukunft oder sollte sich Deutschland da lieber raushalten?
Ich glaube, dass wenn Deutschland so wichtig für uns geworden ist, wenn die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel so unentbehrlich für Israel geworden ist, ja, dann brauchen wir diese Freundschaft. Um eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, muss man miteinander offen und ehrlich sprechen. Die Deutschen sind in Sachen Israel immer noch sehr oft befangen, gehemmt und sagen ihre Wahrheit nicht, es sei denn am Stammtisch. Und das ist schädlich. Das könnte langfristig die deutsch-israelischen Beziehungen beeinträchtigen. Vorerst, wie gesagt, läuft alles sehr gut. Aber wenn wir langfristig die öffentliche Meinung, die Unterstützung der öffentlichen Meinung in Deutschland verlieren, und das ist heute der Fall, das ist im Gang, dann sehe ich eine Gefahr für die Beziehungen langfristiger gesehen.
Sie waren ja in den 90er Jahren als Botschafter in Deutschland, waren sehr präsent in den deutschen Medien, sind es immer noch. Ihre Vorgänger und Nachfolger haben das ein bisschen anders gemacht. Wie sehr muss eigentlich Israel in Deutschland wieder für sich selbst werben, auch auf politischer Ebene?
Ich glaube, dass wir mit den Deutschen, so wie die Deutschen mit uns, offen und ehrlich sprechen sollen. Diplomatie ist heute nicht mehr ein Schwindelspiel wie in dem 19. oder 18. Jahrhundert. Heute geht es um Zusammenarbeit, um die Entwicklung der Kooperation zwischen den Nationen, die die Diplomaten vertreten geht. Das ist die Hauptsache. Und wenn das die Hauptsache ist, dann muss man offen miteinander sprechen, auch unangenehme Sachen sagen. Ich habe nie ein Blatt vor den Mund gehalten und habe auch die israelische Politik kritisiert, wenn ich es für richtig gehalten habe. Und das tue ich heute auch. Wenn ich das im Amt getan habe, kann ich es bestimmt heute tun. Das schafft natürlich Vertrauen. Und dann kann man Beziehungen aufbauen, die auf Freundschaft beruhen. Ob alle es so sehen, Beamten sind nicht immer so. Und die denken eher an ihre Karriere und wollen die eigene Regierung nicht verärgern. Also da habe ich einen anderen Stil.
Vielen Dank an Avi Primor, den ehemaligen israelischen Botschafter in Deutschland. Über 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Wir sprechen heute über 50 Jahre deutsch-israelische diplomatische Beziehungen und da gehört es auch dazu, dass wir uns mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Israel unterhalten, Rudolf Dressler, der bekannte SPD-Politiker, heute nicht mehr im aktiven politischen Geschäft tätig. Er war von 2000 bis 2005 Botschafter in Israel. Hallo Herr Dressler. Sie sind ja gleich zu Beginn Ihrer Tätigkeit als Botschafter in Jerusalem angeeckt. Sie haben eine einvernehmliche Internationalisierung Jerusalems als mögliche Lösung im Nahostkonflikt genannt. Warum hat das damals solche Wellen geschlagen?
Das ist mir überhaupt nicht klar. Ich kann es nur parteipolitisch versuchen zu sortieren, weil das nicht mein Vorschlag war, sondern ein offizieller Vorschlag des Vatikan, des damaligen Papstes. Und den habe ich übernommen mit der Bemerkung, dass ich Sympathie für diesen Vorschlag des Papstes empfinde. Und dieses hat dann einige Parteigänger anderer Parteien animiert, öffentlich Theater zu machen. In Israel selbst hat das keine Rolle gespielt.
Wie ist das denn eigentlich generell? Also erwartet die israelische Regierung zu Recht gerade von einem deutschen Diplomaten, dass er solche Vorschläge zumindest unterlässt, da sie für viele Israelis indiskutabel sind, also zum Beispiel eine Internationalisierung Jerusalems?
Es ist so, dass die Israelis es generell nicht gerne sehen, wenn man sich in ihre inneren Angelegenheiten mischt. Nur die inneren Angelegenheiten, über die wir jetzt reden, wären, wenn sie bei uns passieren würden, Teil unserer Außenpolitik. In Israel ist es Innenpolitik. Und deshalb sind die Israelis sehr sensibel, auch aus guten Gründen, was ich verstehe. In diesem Falle Nahostkonflikt, der Status Jerusalems als wirklich elementarer Bestandteil eines Friedensprozesses, unabhängig von der Frage, ob ich Jerusalem löse, als allgemeine Inhalt oder als allgemeinen Inhalt eines Kompromisses oder ob ich sage, ich kann es nicht, wir lassen Jerusalem als Klärung draußen und versuchen es später. Davon völlig unabhängig gehört es einfach zum Bestandteil der Diskussion Nahostpolitik. Und diese Frage ist ja bis heute völlig ungeklärt. In Israel selbst gibt es mannigfaltige Auseinandersetzungen über diese Frage. Der ehemalige Premierminister Barak wollte mal einen Teil Ostjerusalems in den Prozess als Abtretungsgebiet erklären. Dieses hat dann innerisraelisch eminente Streitigkeiten hervorgerufen, bis zu wirklich lautstarken Debatten in der Knesset. Also insoweit ist das alles keine Sensation und die Israelis leiden da auch nicht an Überempfindlichkeit, sondern es ist ein wichtiger, existenzieller Bestandteil des Nahostprozesses.
Sie sind ja ein geschätzter Kenner Israels. Wie würden Sie denn die gegenwärtigen Beziehungen zu Israel bezeichnen?
Die deutschen Beziehungen zu Israel sind losgelöst von einigen unterschiedlichen Auffassungen, etwa in der Siedlungspolitik, etwa in der Wertung des iranischen Atomkompromisses, sind sie sehr, sehr gut. Man kann sogar sagen, sie waren nie besser als heute. Trotzdem müssen wir als Deutsche erkennen, dass das Eis nach wie vor sehr dünn ist. Das hängt damit zusammen, dass wir erkennen müssen, dass 70 Jahre etwa nach Kriegsende oder 50 Jahre diplomatische Beziehungen im Laufe eines einzelnen Lebens sehr viel sein können, manchmal mehr als das ganze Leben. Aber in der Geschichte, da ist das 50 Jahre, 70 Jahre ein Wimpernschlag. Und deshalb ist das Eis sehr, sehr dünn. Das müssen wir als Deutsche erkennen. Das ist kein israelisches, sondern ein deutsches Problem.
Wie viel hat sich da Ihrer Meinung nach entwickelt, auch gerade seit Ihrer Tätigkeit als Botschafter in Israel, was ja nicht allzu lange her ist?
Es hat sich unglaublich viel entwickelt. Wir haben heute mit Israel selbst so gute Beziehungen, die Israel nur noch mit einem einzigen anderen Staat, nämlich den Vereinigten Staaten. Und es gibt sogar Felder, etwa im Austausch der Technologieentwicklung. Da sind wir stärker mit Israel verknüpft als die Amerikaner. Insoweit hat sich da ein, wie ich das mal genannt habe, Beziehungswunder entwickelt, das wir uns damals vor vielen, vielen Jahren nicht haben träumen können. Trotzdem, ich sage nochmal, so gut die Beziehungen auch sind, so freundschaftlich sich Beziehungen entwickeln konnten, besonders im Jugendbereich. Das Eis ist dünn und dieses ist unser deutsches Problem. Wir müssen das erkennen und beachten. Der Holocaust ist keine Kleinigkeit, die durch jahrelanges Abwarten sich irgendwann von selbst erledigt, sondern diesen Verantwortungsprozess tragen wir in Generationen als Deutsche weiter.
Wohin muss Ihrer Meinung nach die Entwicklung nun in den Beziehungen zwischen Deutschland und Israel gehen? Wir sehen, dass Israel gerade durch die Kontinuität mit Benjamin Netanyahu als Regierungschef immer weniger Freunde auf der Welt hat.
Wir haben heute eine Entwicklung, die wir auch vor einigen Jahren nicht vermutet haben. In Umfragen ist die Bewertung Deutschlands in Israel eine steigende positive Tendenz. Und die Bewertung Israels in Deutschland in den Umfragen mit abwärts gerichteter Tendenz. Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Die augenblickliche amtliche Politik der israelischen Regierung, nämlich das Infragestellen einer Zwei-Staaten-Lösung, eine Politik, die weg will von der Zwei-Staaten-Lösung, die akzeptieren wir nicht in Deutschland. Und genauso ist es in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten. Also wir sind da nicht alleine. die das mit Skepsis betrachten, was da israelische Politik uns zurzeit serviert. Und das Zweite ist, dass wir erkennen müssen, dass mittlerweile die Mehrheit in Deutschland keinen biografischen Zugang mehr zu unserer Vergangenheit haben. Und diese nicht vorhandene biografische Erkenntnis, die können wir ja nur durch intellektuelle, abstrakte Erkenntnis versuchen zu kompensieren. Und das ist Aufgabe der Politik, der Erziehung, der Bildung. Und es ist, ich reduziere es wieder, kein israelisches, es ist ein deutsches Problem, weil wir es auch selbst erkennen müssen. Die Debatten im Bundestag in diesen Tagen um dieses Thema zeigen, dass wir parteiübergreifend in dieser Frage keinen Streit kennen, sondern eine einheitliche Vorstellung haben.
Ist die Kritik an Israel gerade aus Deutschland, auch aus Teilen der Bevölkerung, ein bisschen einseitig, wenn man nun diesen Konflikt in seiner Gesamtheit betrachtet und gerade auch die Position der Palästinenser, diese schwierige Zusammenarbeit mit den beiden Parteien, wenn man sie so nennen will, betrachtet?
Also wenn ich die Debatte verfolge, dann versuche ich zu trennen zwischen einem verdeckten Antisemitismus, der sich in Kritik an israelischer Politik dann festmacht, aber in Wahrheit dieses gar nicht will oder gar nicht in Sonderheit will, sondern nur so tut, als ob, und der wirklichen Kritik an israelischer Politik, die aus meiner Sicht eine völlig legitime, richtige Frage ist. Die Bundeskanzlerin zum Beispiel wird in der Frage Bewertung des iranischen Atomprogramms mit der internationalen Staatengemeinschaft eine Position vertreten, die Israel nicht teilt. Und wir werden nicht auf israelische Linie einschwenken. Und das Gleiche gilt in der Siedlungspolitik. Und deshalb ist Kritik an israelischer Politik, wenn sie unseren Interessen und unseren Erwägungen konträr entgegensteht, natürlich legitim und möglich.
Vielen Dank an Rudolf Dressler, den ehemaligen Botschafter in Israel. 2000 bis 2005 war er deutscher Botschafter dort. Und gleich schauen wir hier im Domradio einmal auf die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Und zwar mit Michael Mertes, der in den vergangenen Jahren Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem war. Sie hören das Thema im Domradio. Israel darf man nicht kritisieren und wenn ja, nur unter vorgehaltener Hand. Das ist ein gängiges Vorurteil. Die Beziehung des Großteils der deutschen Bevölkerung zu Israel ist nicht leicht. Sie ist geprägt von schlechtem Gewissen, aber auch von einer gewissen Portion Antisemitismus. Das zumindest haben verschiedene Studien erwiesen. Bei uns im Studio in dieser Sendung ist Michael Mertes. Er war von 2011 bis 2014 Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem. Hallo.
Nochmal. Hallo. Grüß Sie.
Woher kommt diese große Reserviertheit eigentlich in der deutschen Bevölkerung, wenn man das Stichwort Israel erwähnt?
Ja, zunächst einmal möchte ich etwas sagen zu dem Begriff Israel kritisieren. Ich glaube, das ist sinnlos zu sagen, ich kritisiere ein Land. Ich kann nicht Deutschland kritisieren, ich kann nicht England kritisieren, ich kann die Politik der britischen Regierung kritisieren, ich kann die Politik der deutschen Bundesregierung kritisieren, ich kann die Politik der Regierung Netanyahu kritisieren. Und das geschieht in Israel Tag für Tag, und zwar noch sehr viel schärfer, als wir das hier bei uns erleben. Das heißt, ich würde zunächst einmal sehr deutlich unterscheiden zwischen einer Kritik, die die Legitimität eines ganzen Landes infrage stellt, auf der einen Seite, und der Kritik an konkreten Regierungsentscheidungen auf der anderen Seite. Und das halte ich für durchaus legitim. Ich glaube auch nicht, dass alle, die die israelische Regierungspolitik zum Beispiel in der Siedlungsfrage kritisieren, antisemitische Motive haben. Manche werden das schon haben. Aber wenn Sie einmal nach Europa schauen, dann werden Sie feststellen, dass diejenigen Länder, die am schärfsten kritisch eingestellt sind gegenüber der israelischen Regierungspolitik, also insbesondere die Briten und die nordischen Länder, gleichzeitig die Länder sind, wo der Antisemitismus am niedrigsten ist. Also es gibt keine zwingende Korrelation zwischen der Kritik an der israelischen Regierungspolitik und Antisemitismus. Da würde ich sehr vorsichtig sein.
Haben Sie eigentlich als Deutscher, der Sie ja jahrelang in Jerusalem tätig waren, haben Sie irgendwann mal das Gefühl gehabt, manchmal nicht willkommen zu sein oder ein beklemmendes Gefühl zu haben aufgrund der Vergangenheit?
Überhaupt nicht. Ich bin das erste Mal in Israel gewesen, 1975, mit meinen Eltern. Und habe damals beobachten können, dass manche Israelis sich abwandten, wenn sie hörten, dass da eine Gruppe ist, die Deutsch spricht. Als ich dann 2011 nach Israel kam, war das völlige Gegenteil der Fall. Die Leute haben ausgesprochen herzlich und positiv reagiert, wenn sie gehört haben, dass ich aus Deutschland komme. Und sie haben nach einer gewissen Zeit durchaus auch gesprochen über ihre eigene Familiengeschichte, über das Leid, das ihnen widerfahren ist. Aber diese offene Aussprache stand nie zwischen uns wie eine Barriere, die einen zwischenmenschlichen Kontakt, eine Freundschaft verhindert, sondern es war die, wie ich finde, selbstverständliche Erwartung an den deutschen Gast, an den deutschen Gesprächspartner, dass man sich diese Geschichten anhört und sie auch sehr ernst nimmt.
Wann sind wir eigentlich an diesem Punkt angelangt, dass wir das Land Israel nicht immer nur als politisches Land sehen, sondern auch einmal reinblicken? Was ist dieses Land? Was macht dieses Land aus? Wie tickt dieses Land? Was würden Sie denn sagen dazu?
Ich glaube, Israel ist eines der spannendsten Länder auf der Welt überhaupt. Warum? Zum einen ist es ein Treffpunkt zwischen Orient und Okzident. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die israelische Bevölkerung zur Hälfte aus sogenannten orientalischen Juden, den Mizrachim, besteht und zur anderen Hälfte aus europäischstämmigen Juden. Das heißt, hier entsteht eine sehr interessante Mischkultur, Orient-Okzident. Das gilt übrigens auch für die Christen. Hier treffen sich westliche Kirchen und orientalische und orthodoxe Kirchen. Der zweite Punkt ist, dass Israel ein unglaublich innovatives Land ist. Es ist eines der innovativsten Länder der Welt. Israelischen Ministerpräsidenten wird der rote Teppich in Neu-Delhi, in Peking ausgerollt, weil diese Länder wissen, da geschieht etwas im Bereich der Technologie, im Bereich der Wissenschaft, das für uns von höchstem Interesse ist. Und der dritte Punkt, der mir konkret einfällt, das ist diese sehr, sehr lebendige Kultur. Also man muss sich einmal klar machen, dass das Neuhebräische eine Sprache ist, die von einer im Weltmaßstab winzigen Gruppe von Menschen gesprochen und geschrieben wird. 7 Millionen, das ist wirklich nur ein Tropfen in einem Ozean sozusagen. Und gleichzeitig bringt diese winzige Gruppe von Menschen eine Literatur von Weltgeltung hervor. Ich erwähne nur Namen wie Amos Oz, David Grossmann, Zeruya Shalev, Edgar Keret oder bei den Lyrikern Samuel Agnon, Tuvia Rübner. Ich meine, das ist fantastisch, dass dieses Land in seiner Kleinheit, in seiner Bedrohtheit einen solchen kulturellen Reichtum entwickelt, von dem wir auch profitieren können.
Vielen Dank vorerst einmal an Michael Mertes. Wir sprechen gleich weiter hier im Domradio. Das Thema hier im Domradio zu 50 Jahren deutsch-israelischen Beziehungen. Nach dem Holocaust schien es undenkbar, dass Juden und Deutsche je wieder miteinander reden würden. Doch es geschah. Am 12. Mai 1965 nahmen Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen auf. In diesen Wochen wird das mit zahlreichen Feiern und Gedenken aller Orten gewürdigt. Heute, 50 Jahre später, sind die Beziehungen eng und freundschaftlich. Unter jungen Israelis ist Berlin der neue Sehnsuchtsort. Rund 15 bis sogar 30.000 von ihnen, so die Schätzungen, leben mittlerweile in der deutschen Hauptstadt. Deutsche Billig-Airlines fliegen heute täglich nach Tel Aviv. 2/3 der jungen Freiwilligen in Israel, die sich um Holocaust-Überlebende oder Friedensinitiativen bemühen, sind Deutsche. Und zugleich wird kein Land von vielen Deutschen so sehr gehasst wie Israel. Es geht so weit, dass mittlerweile viele Juden hierzulande darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen. Ina Rotscheid berichtet.
Wir wollen einfach miteinander gemeinsam israelische Tänze tanzen. Bitte schön, alle stehen mit dem Gedicht zu mir.
Das wäre vor 50 Jahren undenkbar gewesen. Auf einem kleinen Platz neben dem KDW in Berlin steht eine Bühne. Vor ihr hopst ein Mann mit Headset herum und versucht einer bunten Truppe israelische Volkstänze beizubringen. Immerhin, am Ende tanzen ein paar Dutzend Menschen gemeinsam im Kreis. Schicke Damen, Frauen im Batikkleid, Männer im Anzug, Kinder. Israelis, Deutsche, Juden und Nichtjuden. Es ist der Israeltag, der in diesen Wochen in allen großen Städten gefeiert wird. Anlass: die Unabhängigkeit vor 67 Jahren und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Deutschland vor 50 Jahren. Es herrscht Trubel, mehrere hundert Besucher schieben sich an den Ständen vorbei, sie trinken Goldstar-Bier und essen Falafel.
Ich finde es schön hier, die Vielfalt.
Es ist nun heute die junge Generation eher so eine Having-Fun-Generation und die Geschichte lastet weniger auf ihre Schultern.
Der Falafel.
Falafel.
Falafel. We're just missing it.
Und doch, ein normales Straßenfest ist das nicht. Wer genau hinsieht, entdeckt überall Polizeibeamte und breitschultrige Männer im Anzug und mit Knopf im Ohr. Bei jüdischen oder israelischen Veranstaltungen in Deutschland ist sie immer da, diese latente Angst.
Ich mache mir ja auch immer Gedanken, wenn ich allein an die Straße laufe. Und ich glaube, jeder Israeli hat es immer im Hintergrund, die Geschichte und immer vor sich zu sein.
Wenn ich nach Brandenburg rausfahre, dann mache ich den David-Stern so unter das Hemd oder so. Oder ich mache ihn ab.
Und man hat sich einfach daran gewöhnt. Angst habe ich nicht. Das ist einfach Alltag geworden.
Denn auch 70 Jahre nach dem Holocaust ist Judenfeindlichkeit in Deutschland noch ein Thema. Allein im vergangenen Jahr hat die Zahl der antisemitischen Straftaten um 25% zugenommen. Das geht aus der gerade erst veröffentlichten Kriminalitätsstatistik des Innenministeriums hervor. Doch Antisemitismus ist nicht mehr allein Sache einiger Neonazis, sondern er ist gewissermaßen in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Ich würde nicht sagen, dass es gesellschaftsfähiger geworden ist, sondern die Leute trauen sich mehr, ihre wirkliche Meinung zu sagen.
Sagt Abraham Lehrer, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Dieses Trauen ist, glaube ich, das, was wirklich dahinter steckt. Die Meinung hat es immer gegeben, diesen Bodensatz hat es immer gegeben, nur dass, glaube ich, dieses Land, diese Gesellschaft das nicht bereit war, wirklich sich einzugestehen.
40% der Deutschen vergleichen heute die Politik Israels gegenüber den Palästinensern mit dem Holocaust. Die Grenzen zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus verschwimmen. Das wurde spätestens vergangenen Sommer während des Gazakriegs deutlich. Dass 70 Jahre nach dem Kriegsende so etwas wieder offen auf deutschen Straßen gegrölt wird, löst vor allem bei vielen Juden und Israelis in Deutschland Beklemmung aus. Erstmals sei Auswandern in seiner Gemeinde in Köln wieder ein ernsthaftes Thema, sagt Abraham Lehrer.
Aus der Geschichte lernen sie. Und eine Lehre, die wir gezogen haben, ist, dass wir rechtzeitig uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich sage nochmal, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, es gibt noch keinen Grund wegzugehen. Insofern würde ich sagen, Angst ist es nicht. Aber ich sage mal, es ist schon erschreckend, wenn sie diese Rufe hören.
In Deutschland schwindet offenbar das Bewusstsein für die eigene Geschichte. Die Mehrheit der Deutschen möchte heute laut Umfragen lieber einen Schlussstrich unter das Thema Holocaust setzen. Und jeder fünfte junge Erwachsene kann mit dem Begriff Auschwitz nichts mehr anfangen. Das müsse ein Warnsignal sein, findet Reinhold Robbe von der SPD, seit 5 Jahren Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.
Da haben junge Leute heute eine ganz andere Einstellung. Die haben die Nachkriegszeit nicht mehr erlebt, die können auch mit der Nazi-Diktatur kaum noch etwas anfangen, weil sie es nur aus Schulbüchern oder aus irgendwelchen Geschichtsbüchern kennen. Und deswegen müssen heute insbesondere die junge Generation, junge Menschen anders angesprochen werden als in der Vergangenheit.
Robbe ist überzeugt, es sind die persönlichen Begegnungen, die solche Vorurteile abbauen können, ob beim Israel-Tag oder beim Jugendaustausch. Er findet, das Problem wurde viel zu lange kleingeredet, auch in den eigenen Reihen.
Wenn ich mir ab und zu Vorurteile anhöre oder einfach auch Informationsdefizite zur Kenntnis nehmen muss, auch auf politischer Ebene, da wird oftmals genauso gesprochen wie am Stammtisch. So nach dem Motto, man wird ja auch nochmal sagen dürfen. Ja? Und dann wird mir ganz anders, um es ganz deutlich zu sagen.
Und über das Thema sprechen wir natürlich gleich weiter, aber wir schauen dann mal auf Israel und gucken, wie die Menschen dort über Deutschland denken. Gleich mehr dazu. Wir sprechen heute über 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen hier im Domradio und wir haben gerade gehört, wie junge Israelis in Berlin leben. Jetzt wollen wir einmal nach Jerusalem schalten und sprechen dort mit unserem Korrespondenten Ulrich Sahm, der dort schon lange lebt. Hallo.
Ich grüße Sie.
Hat denn eigentlich jeder Israeli so auf seine eigene Art eine Beziehung zu Deutschland?
Ich würde nicht unbedingt sagen zu Deutschland. Es gibt natürlich eine tiefe innere Beziehung zum Thema Holocaust und Völkermord und ähnliche Dinge. Das sind Dinge, unter denen die Israelis ja alle heute noch leiden. Wenn ich an die mögliche iranische Atombombe und die Bedrohung von Hamas und Hezbollah denke. Aber zu Deutschland, wissen Sie, Bundespräsident Rau fragte mal Jugendliche hier, als er hier Besuch machte, was interessiert euch eigentlich an Deutschland? Und dann sagten sie FC Bayern und Fußball und Adidas und Ähnliches. Und da kam er auf die Idee, man müsse, um Deutschland bekannter zu machen, beliebter zu machen, müsse man jetzt über völlig andere Dinge reden und nicht nur über Vergangenheit.
Es gibt ja verschiedene Studien, unter anderem der Bertelsmann-Stiftung, aber auch der Konrad-Adenauer-Stiftung, wonach Deutschland in Israel beliebter ist als umgekehrt. Wie kann man das erklären?
Absolut. Schauen Sie mal, wie viel Kritik es in Deutschland in den Medien allein gibt, an der Regierung hier, an dem, der jetzt gerade gewählt worden ist und wie diese Regierung zustande kommt und die sei rechts und religiös und weiß der Kuckuck was. Solche Kritik hören Sie niemals in den israelischen Medien über eine gewisse Frau, die schon ebenso seit 9 oder so und so vielen Jahren an der Spitze Deutschlands steht. Oder so typisch deutsche Probleme wie Grexit oder PKW-Maut und ähnliches, das interessiert hier überhaupt gar nicht, während jede Kleinigkeit, die hier in Israel passiert, in Deutschland große Wellen schlägt und manchmal völlig verdreht.
Was ist denn so die vorherrschende Meinung zu Deutschland in Israel und welche Extreme gibt es da eigentlich?
Also die vorherrschende Meinung, ich habe gerade Radio gehört, da habe ich gerade eine große Reklame gehört für das Auto des Jahrhunderts, das tollste Auto. Und das hat ja früher schon mal, diese Marke hat früher schon mal den Käfer und große Traditionen hervorgebracht. Sowas wird hier als Reklame gesendet, voll mit Deutschland an der Spitze. Ansonsten, Deutschland ist eben ein tolles Land und wie Sie gerade erzählt haben, etwa 20.000 bis 30.000 Israelis sind nach Berlin gegangen, weil das so eine tolle Stadt ist. Es wird eigentlich nur positiv über Deutschland geredet und extreme, also so antideutsche Gefühle, Pöbeleien oder mir ist das bisher so gut wie nie begegnet.
Vor ein paar Jahren, als Angela Merkel in der Knesset sprechen durfte, da gab es ja auch einige Abgeordnete, die da den Saal verlassen haben. Das heißt, diese Minderheit sozusagen ist nur wenig sichtbar in Israel?
Das sind ein, zwei oder vielleicht drei Abgeordnete. Es gab ja dann, erstmal, es gab in der Zwischenzeit mehrere Politiker, die in deutscher Sprache vor der Knesset gesprochen haben. Ob das nun Johannes Rau war, Merkel oder Martin Schulz jetzt kürzlich. Martin Schulz hat einen großen Skandal gemacht, weil er sich über Wasserverteilung hier in sehr fälschlicher Weise geäußert hat. Und da sind dann einige Abgeordnete rausgegangen. Aber bei Merkel, das wurde in Deutschland hochgespielt, während es hier eigentlich kaum gewirkt hat. Vielmehr wirkte natürlich der Spruch von Merkel, dass die Sicherheit Israels jetzt zur Staatsräson Deutschlands gehöre. Sowas hört man hier gerne, aber Widerstand gegen Deutschland oder gar gegen die deutschen Beziehungen. Ich erinnere mich noch an Demonstrationen vor 40 Jahren vielleicht und seitdem nichts mehr.
Nicht zuletzt die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind ja auf einem hohen Stand. Also da ist reger wirtschaftlicher Austausch. Auf welche Gebiete bezieht sich denn dieser wirtschaftliche Austausch?
Ich würde nicht hoher Stand sagen, sondern ich würde sagen höchster Stand. Deutschland ist das zweitwichtigste, ist der zweitwichtigste Handelspartner Israels überhaupt. Und was da ausgetauscht wird über militärische Güter, will ich ja gar nicht mal reden, U-Boote und ähnliches und Schnellboote und so weiter. Wenn Sie hier durch Israel, durch die Gegend fahren, da sieht man ja immer wieder mal so Eisenbahnen. Das sind so eigentümliche rot gefärbte doppelstöckige Waggons. Ei, ei, wo kommen die denn her? Nämlich aus Deutschland. Wenn ich hier in den Bus steige, dann hängt da vorne an der Kühlerhaube ein großer Stern. Und da kann man sich natürlich auch fragen, wo kommt denn dieser Bus her? Es ist inzwischen völlig üblich, deutsche Fahrzeuge zu sehen, auch tolle, teure Fahrzeuge von Porsche bis Mercedes. Und im Alltäglichen deutsche Produkte gibt es. Es wird hier Müllermilch verkauft in Israel ausgerechnet. Also die Beziehungen, auch die Wirtschaftsbeziehungen, die blühen in jede Richtung. Und Israel verkauft nach Deutschland nicht nur Ökokraut und Drohnen für die Militärs, sondern eben eine Vielzahl an technologischen Produkten und der israelische Startup Hightech-Sektor, der erzeugt in Deutschland geradezu Bewunderung.
Zum Beispiel wurde ja der USB-Stick, wenn ich es richtig gehört habe, in Israel erfunden. Aber sind die 50-jährigen diplomatischen Beziehungen zu Deutschland in Israel eigentlich ein großes Thema jetzt?
Wollen wir mal vorsichtig sein. Sie sind ein Thema. Es gibt unglaublich viele besondere Ereignisse. Gropius Bau und Tel Aviver Museum zum Beispiel. Dann gab es die Jerusalemer Buchmesse, wo dann zahllose deutsche und andere Autoren aufgetreten sind, Veranstaltungen rund um Deutschland. Aber die werden mit weniger, wie soll ich mal sagen, Aufmerksamkeit, also die erzeugen keine Leidenschaften, sondern es wird einfach zur Kenntnis genommen, dass die Beziehungen so gut und glatt verlaufen, ohne noch große Skandale auszulösen.
Vielen Dank an Ulrich Sahm aus Jerusalem zu 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen. Und wir sprechen gleich hier im Domradio weiter. Michael Mertes, der Israel-Kenner, der lange Jahre für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem tätig war, ist hier im Studio. 50 Jahre deutsch-israelische diplomatische Beziehungen, das ist heute das Thema hier im Domradio. Was damals war, das interessiert viele Menschen unter 40 nicht mehr. Also gemeint ist der Holocaust. Sie wollen einen Schlussstrich ziehen unter die Vergangenheit. Das ist zumindest ein Ergebnis einer Bertelsmann-Studie. Und doch ist die Frage, können die Leute in Deutschland ihre Vergangenheit einfach so abschütteln, Michael Mertes? Kann man sich es so einfach machen?
Nein, auf gar keinen Fall. Diese Geschichte, dieses Menschheitsverbrechen, die Shoah, gehört zu der deutschen Geschichte und kann nicht aus der deutschen Geschichte entsorgt werden. Und sie wird auch in 500 oder in 1000 Jahren Teil unserer Geschichte sein. Und solange es Deutsche gibt und solange es Juden gibt, solange es Israel gibt, wird diese Geschichte natürlich zwischen uns stehen und auch die Art und Weise, wie wir einander sehen, prägen. Das ist ganz wichtig. Was wir erlebt haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, ist eine sehr interessante, so nicht zu erwartende Entwicklung, nämlich die Tatsache, dass in Israel sehr wohl anerkannt wird, dass in Deutschland die Bereitschaft, sich ernsthaft mit der eigenen Vergangenheit, mit der nationalsozialistischen Diktatur auseinanderzusetzen, gesehen und gewürdigt wird. Ich glaube, ein großer Teil des Vertrauens, das Deutschland heute entgegengebracht wird, hat damit zu tun, dass man den Deutschen unterstellt, dass sie es wirklich ernst meinen. Und insofern haben all diejenigen, die sich um diese Fragen hier in Deutschland intensiv bemüht haben, ich denke nur zum Beispiel an eine Initiative wie die Stolpersteine, auch sehr viel dafür getan, dass in Israel Vertrauen gegenüber dem neuen Deutschland, wie es David Ben-Gurion damals genannt hat, gewachsen ist.
Warum ist der Nahostkonflikt eigentlich für so viele Menschen, also für den Stammtisch gerade, ein Katalysator zu sagen, seht ihr, ihr Israelis seid auch nicht besser, als wir es mal waren. Das, was ihr jetzt mit den Palästinensern macht, das haben wir früher eben mit euch gemacht.
Gut, ich weiß, dass es diese Ansicht gibt. Das ist völlig inakzeptabel, weil man nun wirklich nicht das Menschheitsverbrechen der Shoah vergleichen kann mit dem, was in den palästinensischen Gebieten geschieht. Aber das ist genau das, was man auch als eine antisemitische Motivation bezeichnen könnte, nämlich den Gedanken, naja, also die anderen sind auch nicht besser als wir und dieses Argument hat eine Entlastungsfunktion. Das halte ich für inakzeptabel. Ich halte es auch deshalb für inakzeptabel, weil Israel sich in einer äußerst prekären Situation befindet. Es wird in seiner Existenz bedroht von verschiedenen gefährlichen Feinden, angefangen bei der Hamas im Gazastreifen, über die Hezbollah im Libanon bis hin zum Islamischen Staat heute. Und ich finde, die Fairness gebietet, dass man auch einmal zur Kenntnis nimmt, in was für einer prekären Situation sich Israel befindet. Es gibt noch einen Punkt, den ich gerne betonen möchte, weil er oft übersehen wird. Seit 2000 Jahren gibt es starke, große jüdische Gemeinden in Nordafrika und im Nahen Osten. Im Nahen Osten gab es sehr viele Christen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein Viertel der Bevölkerung des Nahen Ostens war christlich. Und ich finde als Christ, dass man auch einmal darauf hinweisen muss, dass Juden immer in diese Region gehört haben. Sie sind kein Fremdkörper. Und ich kann es einfach nicht akzeptieren, wenn in Europa, wenn aber auch von arabischer Seite so getan wird, als sei die Gründung des Staates Israel die Implantierung eines Fremdkörpers im Nahen Osten gewesen. Das ist nicht der Fall. Es hat immer diese großen jüdischen Gemeinden gegeben. Und auch das ist ein Stück historischer Legitimität des Staates Israel.
Und trotzdem ist es ja so, wenn man sich durch das Internet klickt und gerade in die Kommentarspalten schaut, unter Nachrichtenartikel zum Thema Israel, da finden sich ja zuhauf antisemitische Klischees, was den Autoren wahrscheinlich noch nicht einmal auffällt.
Also ich denke, als Deutscher
aber auch als Mensch generell, das gilt nicht nur für die Deutschen, sollte man sich immer sehr genau überlegen, was für Motive man hat, wenn man bestimmte Dinge behauptet. Also ich reagiere allergisch, wenn ich höre, nicht nur von Deutschen, ich habe es auch von Arabern gehört, aber auch von Franzosen, dass die Juden ja so unheimlich einflussreich seien, dass die von der Wall Street aus die Welt regieren, dass es sozusagen eine jüdische Weltverschwörung gibt mit dem Ziel einer Weltherrschaft. Solche Ideen, solche Verschwörungstheorien kursieren immer noch in den Köpfen mancher Leute und da muss man ganz klar widersprechen. Und es gibt eben auch eine Art und Weise, diese Dinge zu formulieren, die nicht so drastisch ist, wie ich das eben getan habe, die eben betont, naja, das ist eben der Einfluss der Juden in Amerika, der dazu führt, dass also die Dinge in Israel nicht in Ordnung kommen. Auch das ist völliger Unsinn. Ich habe in den 3 Jahren, in denen ich hier in Jerusalem gewesen bin, sogar erlebt, dass es eine zunehmende Entfremdung gibt zwischen den liberalen amerikanischen Juden auf der anderen Seite und den eher orthodoxen Juden in Israel.
Vielen Dank an Michael Mertes, mit dem wir gleich weitersprechen über die deutsch-israelischen Beziehungen. Das Thema im Domradio, 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Und da müssen wir natürlich auch über den Konflikt sprechen, der die Außenwirkung dieses Landes prägt wie keine andere. Es geht natürlich um den Konflikt mit den Palästinensern und dazu befragen wir Michael Mertes, der als Israel-Kenner und ehemaliger Leiter des Büros der Konrad Adenauer bei uns im Studio ist. Hallo.
Hallo.
Herr Mertes, wann gibt es endlich Frieden zwischen Israelis und Palästinensern?
Also wenn ich Ihnen diese Frage jetzt beantworten könnte, dann würde ich sofort den Friedensnobelpreis beantragen. Leider gibt es darauf keine klare Antwort. Ich denke, dass es immer noch eine Chance gibt, trotz aller Gründe pessimistisch zu sein, weil die Umbrüche in der Region eine Lösung meines Erachtens erzwingen. Wir befinden uns im Nahen Osten am Beginn eines 30-jährigen Krieges. Das wird sich sehr, sehr lange hinziehen. Und nicht nur Israel, sondern auch sunnitische Staaten wie Ägypten, Jordanien insbesondere, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein sehr großes Interesse daran, dass auf der israelisch-palästinensischen Front, wenn sie so wollen, endlich Ruhe herrscht, weil das auch ein Stück Stabilität bedeuten würde. Das heißt, anders gewendet, der israelisch-palästinensische Konflikt ist kein bilateraler Konflikt zwischen zwei Völkern, sondern ein Konflikt mit erheblichen regionalen Auswirkungen. Und ich glaube, dass er nur gelöst werden kann, wenn die vernünftigen Kräfte in der Region, die es gibt, sich zusammensetzen und zu einer gemeinsamen Lösung kommen, die auch Sicherheitsgarantien für Israel einschließt, belastbare Sicherheitsgarantien für Israel. Hier kommen dann Europäer und Amerikaner ins Spiel. Ich glaube, dass die Erfahrungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte sehr deutlich zeigen, dass es überhaupt gar keinen Zweck hat, von außen her eine Friedensregelung gleichsam zu oktroyieren. Der Wunsch, der Wille muss von innen her kommen. Dann allerdings sollten Europäer und Amerikaner auch einen Beitrag dazu leisten, und zwar einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten, dass eine solche Friedensregelung stabil bleibt und dass insbesondere auch die Sicherheit Israels gewährleistet bleibt. Denn ich spreche jetzt nicht von den Siedlern, die aus religiösen Gründen im Westjordanland Siedlungen bauen, sondern von ganz normalen, säkular eingestellten Israelis, die sagen, wir sind sehr einverstanden mit der Zwei-Staaten-Lösung, wir haben nichts gegen die Gründung eines Palästinenserstaates, aber bitte stellt sicher, dass uns nicht nach 2-3 Jahren Raketen aus dem Westjordanland um die Ohren fliegen.
Welche Rolle spielen die gemäßigsten Länder, die dort angrenzen an die palästinensischen Gebiete, sage ich einmal? Es wäre ja zum einen Jordanien und die Idee sozusagen, es gab ja mal Transjordanien, da einen Staat zu schaffen, aber auch auf der anderen Seite am Gazastreifen eben Ägypten. Also welche Rolle spielen die beiden Länder?
Die beiden Länder spielen eine sehr wesentliche Rolle, auch für die Sicherheit Israels. Das gilt insbesondere für Jordanien. Jordanien ist, wenn Sie sich die Landkarte einmal anschauen, sozusagen der Schutzschild Israels nach Osten, weshalb Israel jedes Interesse daran hat, dass dieses Land stabil bleibt. Jordanien hat aber gleichzeitig erklärt in den 80er Jahren, dass es auf alle Gebiete westlich des Jordans endgültig verzichtet. Und ich habe immer wieder gehört von jordanischen Gesprächspartnern, dass sie Überlegungen aus Israel ablehnen, irgendeine Lösung zu finden, in der Jordanien dann eben auch Teile der Westbank wieder übernimmt, während andere Teile von Israel annektiert werden. Eine solche Lösung wird es nicht mit Jordanien geben. Ich glaube, dass die Jordanier auch deshalb so wichtig sind in diesem ganzen Prozess, weil sie eben diese Bedeutung für Israels Sicherheit haben und weil sie gegenüber Israel immer wieder deutlich machen können, dass ihre eigene Stabilität im höchsten Sicherheitsinteresse von Israel ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass mehr als 50% der jordanischen Bevölkerung palästinensisch ist. Und diese Palästinenser, diese jordanischen Palästinenser, sind nicht in gleicher Weise loyal gegenüber dem jordanischen Königshaus wie die ursprünglichen Einwohner Jordaniens.
Wenn wir auf die Palästinenser selbst schauen, das ist ja auch keine einfache Konstellation, gerade die politische Führung, also wenn wir nun Hamas und Fatah anschauen, sind sich ja nicht einig. Es ist ein politischer Machtkampf, der da tobt. Wie kann ein Land wie Israel mit einer solchen politischen Führung überhaupt eine Lösung bekommen?
Ich glaube, dass diese Spaltung der palästinensischen Seite einer der Hauptgründe dafür ist, weshalb es keinen Frieden geben kann. Es gibt verschiedene Gründe. Ich will hier durchaus auch anerkennen, dass Israel insbesondere mit der Siedlungspolitik eine Friedenslösung erschwert. Aber ein zentrales Problem ist, dass auf der palästinensischen Seite eine maßgebliche Kraft, nämlich die Hamas, steht, die in ihrem Programm stehen hat, dass sie den Staat Israel von der Landkarte tilgen will. Und deshalb sage ich, so etwas kann nicht bilateral geklärt werden zwischen Israelis und Palästinensern. Ägypten wird sicher eine ganz wesentliche Rolle dabei spielen, die Hamas unter Kontrolle zu halten. Ich denke, dass nach den furchtbaren Erfahrungen des Gaza-Krieges im vergangenen Jahr eigentlich klar sein müsste, dass das Regime der Hamas im Gazastreifen abgelöst werden muss, damit es wieder zu einer politischen Einheit der Palästinenser kommen kann, die letzten Endes auch in der Lage ist, einen Frieden mit Israel herbeizuführen. Aber ich bin sehr skeptisch, ob das gelingen wird. Jedenfalls Israel allein wird das nicht schaffen.
Inwiefern belastet eigentlich dieser Konflikt die Beziehungen zu Deutschland, aber auch zu Europa?
Ich denke, dass die Belastung vor allen Dingen zu beobachten ist in den Beziehungen zu Europa. In der Europäischen Union gibt es eine sehr, sehr kritische Mehrheit, insbesondere gegenüber der israelischen Siedlungspolitik. Und Deutschland spielt innerhalb der EU eigentlich immer die Rolle desjenigen, der sagt, nun mal langsam, nichts überstürzen. Eine Mehrheit der Europäer möchte zum Beispiel, dass jetzt EU-weit eingeführt die Kennzeichnung von Waren aus dem Westjordanland. Da hat es vor kurzem eine Initiative gegeben von 16 EU-Außenministern. Deutschland hat dabei nicht mitgemacht. Klar ist aber auch, dass es viele Anzeichen gibt aus Berlin, dass die Regierung Merkel, die ja nun wirklich so israelfreundlich ist, wie man es sich nur wünschen kann, allmählich ungeduldig wird und nicht mehr bereit ist, so ohne weiteres hinzunehmen, dass immer weiter gesiedelt wird und damit eine Zwei-Staaten-Lösung, die ja das Ziel deutscher und europäischer Politik ist, faktisch unmöglich gemacht wird.
Vielen Dank an Michael Mertes, mit dem wir gleich weitersprechen hier im Domradio. Thema zu 50 Jahren deutsch-israelische diplomatische Beziehungen. Seit 50 Jahren unterhalten Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen miteinander. Doch wie können die diplomatischen Beziehungen in der Zukunft gelingen, wo das Land immer weiter international politisch in die Isolation gerät, Michael Mertes? Welche Rolle muss Deutschland da in der Zukunft spielen?
Ich glaube, Deutschland hat heute und in der Zukunft unter anderem die Rolle zu spielen, den Israelis zu zeigen, dass sie verlässliche Freunde haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Deutschland in so hohem Ansehen steht in Israel. Warum sage ich das? Wenn Sie durch Yad Vashem gehen, dann stellen Sie fest, dass eine der zentralen Botschaften lautet, damals wurden wir abgeschlachtet, ein Drittel der jüdischen Weltbevölkerung ist ermordet worden. Und die Welt hat zugeschaut, sie hat nichts getan. Das heißt, die Einzigen, auf die wir uns zu 100% verlassen können, sind wir selbst. Diese Einstellung, wir müssen es alleine schaffen, zur Not müssen wir allein gegen den Iran vorgehen. Wir können uns nicht darauf verlassen, nicht einmal auf die Amerikaner, dass wir im Falle einer Existenzbedrohung den vollen Schutz bekommen. Das halte ich für sehr gefährlich, weil es zu einer inneren Verhärtung führt. Und in dem Augenblick, in dem man verlässliche Freunde hat,
könnte diese Verhärtung sich lösen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und die Deutschen sind diejenigen, die das eigentlich am besten verstehen müssen, weil sie ja auch historisch mitverantwortlich sind für die tiefen Traumata in der kollektiven Seele der jüdischen Israelis.
Es werden ja immer weniger Augenzeugen da sein, die tatsächlich das Grauen des Krieges und den Holocaust miterlebt haben. Wird trotzdem die besondere Verantwortung und Beziehung Deutschlands zu Israel aufrechterhalten bleiben oder wird dieses Verantwortungsgefühl von Jahrzehnt zu Jahrzehnt kleiner werden? Was glauben Sie?
Ich denke, dass eine Tendenz besteht, dass es abnimmt, aber es ist eine Frage auch unserer politischen Bildung, wie wir damit umgehen. Das Grundgesetz ist aufgebaut auf dem Gedanken des Nie wieder. Der Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist eine Absage an alles, was die Nazizeit bedeutet hat. Insofern gehört es im Grunde genommen zu den Fundamenten unseres eigenen Gemeinwesens, dass wir uns mit diesem Nie wieder, immer wieder identifizieren. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die deutsche Vorfahren haben, sondern auch für diejenigen, die zu uns gekommen sind. Menschen, die aus der Türkei hier hingekommen sind, aus vielen anderen Ländern, die sagen können, ja, meine Großeltern oder Urgroßeltern hatten damit überhaupt nichts zu tun. Sie müssen verstehen, dass derjenige, der Bürger der Bundesrepublik Deutschland ist, eben auch an diesem Grundkonsens partizipiert.
Vielen Dank an Michael Mertes, den ehemaligen Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem von 2011 bis 2014 waren Sie dort tätig und ich danke Ihnen, dass Sie für dieses Thema heute ins Studio gekommen sind.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und das war das Thema hier im Domradio zu 50 Jahren deutsch-israelische Beziehungen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch weiterhin eine gute Zeit hier im Domradio.